Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen und heute mit dem Thema, was glaube ich das Nummer 1 Thema ist an deutschen Küchentischen, nämlich die letzte Generation. Wie weit darf Klimaprotest gehen? Sie kleben sich auf Straßen fest, bewerfen Kunstwerke. Die Aktion der letzten Generation oder Aufstand letzte Generation sorgen für viel Aufmerksamkeit. Das ist schon mal sicher. Ihr Ziel, die Regierung zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Aber sind dafür wirklich alle Mittel recht? Eine neueste Umfrage sagt, 86% der Deutschen finden, dass diese Aktionen, die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden, dem Anliegen des Umweltschutzes schaden. Was meinen Sie? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Die letzte Generation. Wie weit darf Klimaprotest gehen? Was sind vielleicht auch bessere Protestformen? Melden Sie sich bei uns. 0800 2254 2254. Und ich freue mich natürlich, wieder hier zwei Experten und auch eine Vertreterin der letzten Generation im Programm zu haben, nämlich Emi von Baalen. Sie ist 23 Jahre alt, ist Klimaaktivistin, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Wir sind mit ihr über Internetleitung verbunden. Schönen guten Morgen, Frau von Baalen.
Guten Morgen.
Und Knut Kortzen ist bei uns in der Sendung in einem Studio in München, 50 Jahre alt, Journalist, Autor eines Buches Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Und er sagt, Aktivismus ist wichtig, aber oft ziemlich auch selbstgerecht. Schönen guten Morgen. Herr
Knautzen,
schön
Guten Morgen.
Auch, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden, auf viele Anrufe, viele Meinungen, sicherlich auch kontroverse Debatten. Frau von Baalen, es ist deutlich kälter geworden. Auf die Straße zu kleben ist durchaus auch, ich sag mal, gesundheitstechnisch vielleicht nicht unbedingt angebracht in diesen Tagen. Gibt es Aktionen an diesem Wochenende auf deutschen Straßen?
An diesem Wochenende nicht, aber nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder Aktionen und ich schätze mal, da wird es leider temperaturtechnisch auch nicht anders aussehen.
Ja, und diese Aktionen werden überall in der Republik sein oder wieder vor allem in Berlin? Das ist ja so ein bisschen der Hotspot für Ihre Aktionen.
Genau, vor allem in Berlin. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Aktion lokal zu machen bei sich vor Ort.
Mhm. Das heißt also, es ist, was Sie betreiben, ein eher offenes Netzwerk, Aufrufe sozusagen, die man dann vor Ort umsetzen kann? Oder wie genau funktioniert eigentlich die letzte Generation?
Also das ist sehr komplex.
Das hatte ich schon befürchtet.
So, ja, ich glaube, da könnten wir fast zwei Stunden nur so drüber reden. Es ist so, dass man eben die Möglichkeit hat, entweder lokal eine Blockade oder eine Aktion in was für einer Form auch immer zu machen oder dass man sagt, man unterstützt eben die größere Gruppe, die es in Berlin gibt und die aktuell eben dort in den zivilen Widerstand gegangen ist.
Und Sie werden auch dabei sein in der nächsten Woche?
Ja.
Knut Kortzen, was lösen diese Aktionen bei Ihnen aus?
Ach, Erinnerungen daran, dass die Geschichte des Aktivismus in Deutschland ja schon sehr weit zurückreicht. Deshalb habe ich auch das kleine Buch darüber geschrieben. Frühere Aktivisten, also die der ersten Stunde vor rund 100 Jahren, die haben immer gesagt, wir sind Forderer, nicht Forscher. Und heutzutage haben sich beide Seiten ja miteinander verbündet. Wir kennen ja solche Gruppierungen wie Scientists for Future und andere Scientist Rebellion, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich als Gelehrte, auch als Gefährten der Aktivistinnen und Aktivisten verstehen. Und da hat sich also deutlich etwas gewandelt. Ja, und was ich über die Aktion im Einzelnen denke, darüber können wir dann ja gleich vielleicht noch diskutieren.
Unbedingt, das werden wir tun müssen. Und wir wollen es auch von Ihnen gerne hören. Was halten Sie von den Aktionen der letzten Generation? Vom Festkleben auf den Straßen, vom Erzeugen von längeren Staus, aber auch dem Bewerfen von Kunstwerken. Nützt das tatsächlich dem Anliegen des Klimaschutzes oder schadet es ihm eher? Gibt es vielleicht auch alternative, bessere Protestformen, die Sie persönlich vorschlagen? Dann rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Grenzen des Klimaaktivismus, das beschäftigt uns unter anderem auch mit Emi von Baalen, einer der Sprecherinnen der letzten Generation. Eine junge Frau, die auch schon mehrere Tage in Polizeigewahrsam saß für das, was sie, welche Aktionen sie dort gestartet hat. Dieses Polizeigewahrsam, hat das irgendetwas bei Ihnen ausgelöst?
Ja, also erstmal ist es natürlich, eines, glaube ich, der unangenehmsten Dinge, die passieren kann. Man sitzt dort eben in so einem leeren Raum für mehrere Tage und man kann sich vorstellen, dass das natürlich sehr belastend ist. Auf der anderen Seite hatte ich dort eben unglaublich viel Zeit zum Nachdenken. Natürlich auch viel Zeit darüber nachzudenken, was die Klimakatastrophe auslösen wird und was es für Alternativen gibt. Und egal, wie ich das gedreht und gewendet habe, ich bin eben immer zu dem Entschluss gekommen, dass der zivile Widerstand die effektivste Methode ist, die wir gerade noch haben. Und bin deswegen auch ehrlich gesagt da rausgegangen und war überzeugt davon, dass ich wieder in die Aktion gehen werde.
Und warum diese Formen? Warum genau diese Formen? Also zum einen haben wir das Festkleben auf Straßen und damit das Erzeugen von Staus und damit auch, ich sag mal, das Auslösen von Frust bei vielen, vielen Menschen. Zum anderen haben wir das Bewerfen von Kunstwerken. Das sind ja zwei erst einmal unterschiedliche Dinge, die aber durchaus sehr kontrovers diskutiert werden. Bleiben wir mal bei dem Festkleben auf Straßen. Das ist ja das, was sozusagen auch vielleicht mit die größte Wirkung letztlich erzeugt, auch die größte praktische Wirkung. Es gab ja immer wieder auch Fälle, dass eben wichtige Transporte zum Beispiel nicht durchkommen konnten. Es gab ja die Debatte um diesen Verkehrsunfall in Berlin, die ist sehr heftig geführt worden. Da gab es den Tod einer Radfahrerin, die von einem Betonmischer überrollt wurde. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr steckte in einem Stau fest. Und auch wenn die Notärztin nach eigener Aussage das Gerät nicht gebraucht hätte, kam es dennoch später an als ohne Stau. Und ich glaube, dieser Fall von vor einigen Tagen hat die Debatte noch einmal verschärft. Also warum diese Staus produzieren?
Ja, also das sind ja nicht die einzigen Aktionsformen, die wir machen. Wir machen auch noch andere Aktionen. Aber wir sehen eben, dass die Straße schon immer ein Ort des Aufbegehrens war. Gerade wenn man sich das geschichtlich anschaut, dann ist es eben so, dass dieser Protest, dass der zivile Widerstand auch innerhalb der Mitte der Gesellschaft stattfinden musste und das auch regelmäßig getan hat. Also wir sind ja nicht die Ersten, die Straßenblockaden machen. Martin Luther King hat Straßenblockaden gemacht. Die Suffragetten, die eben für die Frauenrechte gekämpft haben, die haben sich ebenso dieses Mittels bedient. Und es ist einfach eine Form, bei der man eben schnell viele Menschen erreicht und es auch schafft, schnell ein Thema voranzutreiben.
Schnell viele Menschen erreicht, aber vielleicht doch schnell viele Menschen abschreckt.
Also es geht nicht darum, dass wir jetzt 50% der Bevölkerung mit auf die Straße mobilisieren wollen, weil es eben schon über 50% der Bevölkerung gibt, die für den Klimaschutz sind. Also es ist ja kein Erkenntnisproblem, das wir haben, oder ein Mehrheitsproblem, das da besteht, sondern das Problem ist, dass es nicht umgesetzt wird. Und was wir versuchen, ist eben eine kritische Masse an Menschen auf die Straße zu bringen, die sagen, wir bleiben hier und wir gehen erst weg, wenn geltendes Recht endlich umgesetzt wird, wenn unsere Lebensgrundlagen geschützt werden.
Aber was ist denn eigentlich Ihr Zielpublikum? Ist das sind das die Bürgerinnen und Bürger? Ist das die Politik? Wer ist angesprochen?
Also die Forderung richtet sich ganz klar an die Politik, aber der Aufruf, dem zivilen Widerstand zu folgen und jetzt auch eben dafür einzustehen, dass wir später nicht in Hungerskatastrophen, dass wir nicht in Hitzewellen rasen, der richtet sich natürlich auch an die Bürgerinnen und Bürger.
Und damit, das erreicht man, indem man auch zum Beispiel Kunstwerke bewirft?
Also man sieht eben, dass diese Kunstaktionen einmal, sind sie quasi repräsentativ dafür, dass wir, oder wir sehen ganz klar bei diesen Aktionen, dass wir eigentlich eine unglaubliche Angst davor haben, dass Dinge zerstört werden, was ja bei diesen Aktionen nicht mal der Fall ist. Es ist ja immer eine Glasscheibe davor, das heißt, dort wird praktisch nichts in Mitleidenschaft gezogen.
Darauf achten Sie im Vorfeld, Sie schauen sich das genau an, welche Werke betroffen sein werden, nur die mit Glasscheiben.
Genau, nur die Glasscheiben. Oder es gab ja auch diese Aktion, wo Menschen sich an den Rahmen geklebt haben, aber da wird ja auch das Gemälde nicht beschädigt. Also da war keine Glasscheibe dann vonnöten. Und genau, man sieht eben, dass diese Angst eigentlich ganz tief verwurzelt bei uns ist und dass wir die eben ganz klar bei der Klimakrise unterdrücken. Denn sonst müssten wir jeden Tag mindestens denselben Aufschrei in den Medien erleben, wenn es wieder heißt, wie jetzt gerade zur COP27, dass eben immer noch nicht genug getan wird, dass immer noch nicht nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen gehandelt wird, die einfach vonnöten sind, um unser Leben zu schützen. Gerade leben über 1 Milliarde Menschen jetzt schon heute in Gebieten, die nicht bewohnbar sein werden in kürzester Zeit. Und langfristig gesehen sind das 3 Milliarden Menschen. Das muss man sich mal vor Augen halten.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Und ihr hat angerufen, Sabine Leidig aus Kassel. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es?
Also ich habe selbst aktiv oder als Beobachterin an Aktionen von Ende Gelände teilgenommen beispielsweise. Oder auch, ich war relativ viel in Dannenröder Wald. Ich bin ja aus Kassel und das ist nicht so weit, wo Aktivistinnen Bäume besetzt haben, um den Bau einer Autobahn zu blockieren. Ich finde solche Formen des zivilen Ungehorsams sehr sinnvoll, weil die Normalität einfach so zerstörerisch ist. Ich habe ein Problem bei den Aktionen von der letzten Generation, auch wenn ich es völlig falsch finde, diesen Aktivismus zu kriminalisieren. Also das finde ich auch sehr bedrohlich, muss ich sagen. Aber was mich daran irritiert ist, dass nicht die Orte und die Akteure, ich sage jetzt mal, in den Mittelpunkt gezogen werden, die verantwortlich sind. Und es ist eben.
Welche wären das? Was würden Sie vorschlagen? Also Sie meinen, dass die Aktionen
also
etwas zielgerichteter sind, oder?
Jetzt konkret fand ich das total spannend und auch richtig, den Bauplatz für die Trinity-Autofabrik in der Nähe von Wolfsburg zu besetzen. Das war jetzt eher eine symbolische Aktion, weil es der VW-Konzern ist, der entscheidet, immer mehr und immer größere Autos zu bauen, beispielsweise. Oder die Besetzung der LNG oder der Versuch, die LNG-Terminals zu verhindern. Oder eben auch die Aktionen gegen den Braunkohleabbau. Das sind zielgerichtete Aktionen, wo klar wird, wer eigentlich oder an welcher Stelle eigentlich Entscheidungen und Produktionen stattfinden, die den CO2-Ausstoß steigern und letztlich unsere Zukunft kaputt machen.
Ich leite das einfach gleich mal weiter an Emil van Baalen. Also Aktionen, die, wie Frau Leidig sagt, aus Kassel eher zielgerichteter sind, nicht sich, ich sag mal, pauschal auf Straßen festkleben, sondern ganz konkret dort vor Ort zu protestieren, wo eben klimaschädliche Emissionen tatsächlich, ja, auf der Straße entstehen sie natürlich auch, aber wo eben sozusagen die Hotspots sind.
Also ich verstehe das, den Grundgedanken erstmal. Es ist leider so, dass wir eben aber auch sehen, dass diese Waldbesetzungen trotzdem zur Rodung geführt haben, dass Ende Geländesaktionen leider trotzdem dazu geführt haben, dass weiter Braunkohle abgebaut wird. Und dass ich war vorher bei Extinction Rebellion aktiv, vor egal welchem Ministerium sitzen konnte, mit hunderten Menschen, und das leider zu keinerlei Veränderungen geführt hat, die tatsächlich das CO2 einspart. Und wenn man sich das geschichtlich anschaut, dann war das nicht immer miteinander verknüpft. Die Suffragetten beispielsweise, die haben auch Aktionen auf der Straße gemacht, die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, was wir nicht machen würden, und haben Fenster eingeschlagen oder ähnliches, um eben diesem Thema diesen Drive zu geben. Und das hat sehr gut funktioniert. Klar, es ist immer ein Prozess, aber es hat langfristig dazu geführt, dass eben die Frauenwahlrechte eingeführt wurden. Und wir sehen eben, dass es ganz dringend nötig ist, diesen Protest in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, damit es ein Thema bleibt, damit wir darüber diskutieren, ob wir weiter sehenden Auges in den Abgrund rasen wollen, dass es halt nicht an Randorten stattfindet und vor allem auch, dass, wenn man einzelne Firmen irgendwie besetzt oder direkt adressiert, dann wird das eben nicht zu einer einheitlichen Veränderung führen, die es eigentlich braucht. Zu Gesetzen, die umgesetzt werden müssen. Zum Pariser Abkommen, das eben in eine gesetzliche Form gegossen werden muss. Und das ist ja, was wir erreichen wollen. Das heißt, es bringt leider nichts, den einzelnen Akteur da zu adressieren, sondern wir brauchen das Adressieren der Politik, um diese maßgebliche, schnelle und flächendeckende Veränderung zu schaffen.
Sabine Leidig in Kassel, vielen Dank für diesen Anruf. Und am Telefon ist Winfried Schmidt aus Graal-Müritz an der Ostsee, unweit von Rostock. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Und ich denke schon, das ist eine Richtung, in die man weiterarbeiten muss. Es gibt viele Entwicklungen im real existierenden Kapitalismus. Er ist ganz schwer umzusteuern, wie ein großer Tanker. Und ich würde den Fußball, der jetzt gerade aktuell in aller Munde ist, die mir mal vornehmen. Ich habe es gerade gehört auf Loro, Lokalradio Rostock, dass in Rostock das Ostseestadion eine neue Rasenheizung bekommt. Die alte wurde 1994 eingebaut, vorher gab es keine. Und zwar verbraucht die sehr viel Energie und die soll jetzt so viel einsparen, wie 600 Einfamilienhäuser praktisch an Gas verbrauchen. Also 600.000 Kilowattstunden soll sie einsparen. Also sie verbraucht Energie für 1.200 Einfamilienhäuser. Und das meine ich, da kann man doch mal sagen, wir wollen gar keine Rasenheizung mehr. Wir brauchen gar keinen Fußball mehr, der beheizt werden muss. Wir importieren das Gas aus Katar und heizen hier unseren Rasen. Also das kann es nicht geben. Und dort kühlen wir den Rasen. Also die Politik ist sowas von verflochten mit dem Zirkus. Das ist ein Fußballzirkus. Das ist eine Fehlentwicklung praktisch des real existierenden Kapitalismus. Und da müssen wir ran. Es dürfen keine Zuschauer mehr hingehen. Die sollen alleine da spielen, wenn sie das wollen. Und natürlich kann man das dann auch im Fernsehen angucken, weil es ist ja ein Teil der Kultur. Aber nur um das Protest deswegen sollen die Zuschauer einfach zu Hause bleiben. Sie sollen in warmen Ländern fahren zum Spielen, wenn sie es unbedingt machen wollen.
Das wäre dann sozusagen auch wieder ein Vorschlag, da ganz konkret an ganz spezifischen Orten tatsächlich zu protestieren. Knut Kotzen, ich reiche mal die Frage an Sie weiter, der sich ja da mit, ich sag mal, zivilen Ungehorsam in der Geschichte auch auseinandergesetzt haben. Von Emil von Baalen haben wir ja auch schon so ein paar geschichtliche Bezüge gehört, also dieses konkrete Demonstrieren, das konkrete tatsächlich am Ort des Geschehens, da wo eben genau das Thema verhandelt wird, um das es geht, ist das zuweilen effektiver gewesen in der Geschichte als dieses pauschale die Straße blockieren?
Würde ich sagen, also der Straßentheater-Charakter von Aktivismus, der ist, glaube ich, evident. Denken Sie nur an 1968, da hat sich's ja ganz klar gezeigt. Natürlich, man erreicht die meiste Aufmerksamkeit, wenn man sich mitten auf die Straße einfach sitzt und da etwas blockiert. Aber wenn Sie an die Castortransporte und das sich an Ketten, an Schienen, an Gleise denken, dann ist das natürlich etwas zielgerichteter gewesen oder mutlang sich einfach direkt vor etwas sitzen, wo tatsächlich dann etwas stationiert werden soll, etwas produziert werden soll, was nach Meinung der Protestler eben verwerflich ist, dann halte ich das für eben zielgerichteter, als die allgemeine Masse zu adressieren, so wie Frau von Baalen das jetzt auch gerade beschrieben hat. Das ist sehr diffus oft. Und wenn wir jetzt nur noch mal an die Kunstaktionen denken, des italienischen Ablegers der letzten Generation, also die jüngste Aktion gestern in Mailand von La Ultima Generazione, bestand ja darin, dass ein paar Aktivistinnen und Aktivisten in Mailand in ein Museum gegangen sind und ein Artcar von Andy Warhol mit Mehl bestreut haben. Und da muss ich dann sagen, da sind wir dann endgültig bei Max und Moritz angelangt, bei Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Das hat ja schon fast wieder was niedlich Suppenkasperhaftes in solcher Aktion. Und das ist nun auch nicht dazu geeignet, finde ich, die Leute aufzurütteln.
Hm. Frau von Baalen, wenn Sie das hören, so eine Aktion, Mehl auf eine Art K, also auf ein sozusagen Auto als Kunstobjekt. Also ist so etwas eine Symbolik, die Sie nachvollziehen können?
Ja, also ich glaube, ich kann das schwer einschätzen, weil ich glaube, dass ich dafür einfach Italien zu wenig kenne, um zu wissen, wie das dort bei der Bevölkerung ankommen wird. Ich würde es nicht pauschal ablehnen. Ich glaube, dass die Aktivistinnen sich da wahrscheinlich schon im Vorfeld irgendwie einen Bezug dazu quasi ausgedacht haben oder versucht haben, das zu vermitteln. Letztendlich ist es eben so, dass ich bisher noch niemanden getroffen habe, der mir eine bessere Art und Weise nennen konnte, die wir nicht schon versucht haben. Also wenn Extinction Rebellion auf dem Brandenburger Tor sein konnte und das niemand mitbekommen hat, wenn wir Ministerien blockiert haben und das niemand mitbekommen hat, und das, obwohl wir eben versucht haben, hervorragende Pressearbeit zu leisten in der Vergangenheit, dann denke ich, ist der logische nächste Schritt eben eine Taktikveränderung. Und wir sehen, dass das eben sehr, sehr viel bewirkt hat. Dass das eben auch dazu geführt hat, dass jetzt generell ein Umdenken in der Klimabewegung stattfindet, dass viele Menschen sich hinter uns und unseren Protest stellen und wie viel das wachgerüttelt hat, wie viel das zu Diskurs geführt hat innerhalb von kurzer Zeit. Uns gibt es ja eigentlich erst seit Januar. Also das ist noch, ja, also würde ich sagen, ist viel Veränderung für einen kurzen Zeitraum.
Aber Frau von Bayern, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, gerne. Ist es nicht eine Diskussion, die wir im Moment führen, über den Aktivismus als solchen und nicht über die klimapolitischen Ziele dahinter? Also wir diskutieren ja auch in dieser Sendung eher über die Formen des Protestes als über das, was dahinter steht. Das halte ich schon für ein Problem, muss ich sagen. Also wir unterhalten uns darüber, ob das jetzt sinnvoll ist, in Museen oder Gemäldegalerien zu gehen oder auf die Straße sich festzukleben. Ob das ein neues Framing dieser Klimadebatte ist, das wage ich stark zu bezweifeln, wenn man sich an Gemälderahmen festklebt.
Also ich finde es tatsächlich sehr sinnvoll, auch über die Aktionsformen und über den Protest an sich zu sprechen. Denn letztendlich kann man das Thema nicht vom Protest trennen. Immer, wenn ein Protest stattfindet, muss man sich ja zur selben Zeit auch fragen, warum findet er statt und ist das legitim? Und diese Legitimität, die hängt ja stark von der Drastik der Klimakatastrophe ab, stark von dem Empfinden der Wissenschaft und vor allem auch vom Handeln der Politik aktuell ab. Das bedeutet ja, dass diese zwei Dinge untrennbar miteinander verbunden sind und es sich dadurch auch natürlich lohnt, über den Protest zu sprechen.
Demokratischer Protest oder gefährlicher Extremismus, das beschäftigt uns heute Vormittag in der Debatte über die letzte Generation. Wie weit darf Klimaprotest also gehen? Das interessiert uns, das wollen wir wissen, wie Sie es sehen. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Emi van Baalen ist bei uns über Internetleitung zugeschaltet, Klimaaktivistin und eine der Sprecherinnen der letzten Generation, war vorher, wir haben es gehört, bei Fridays for Future und bei Extinction Rebellion und ist jetzt mit dabei, wenn Straßen blockiert werden. Und Knut Kortzen ist Journalist und Autor eines Buches über Aktivismus in der Gesellschaft. Wir bekommen viele E-Mails, die sich sehr positiv zu den Aktionen der letzten Generation äußern. Frank Schlösser zum Beispiel schreibt uns hier, ich sehe das inzwischen als Verzweiflungstat. Es ist nicht übertrieben und nicht verrückter als manch andere Kunstaktion. Die letzte Eskalationsstufe des zivilen Ungehorsams auf dem Weg zur Sabotage. Die letzte Generation erreicht genau das, was sie will, nämlich Aufmerksamkeit, jetzt auch mit der Möglichkeit im Radio alles ausführlich zu erklären, alles richtig gemacht und dass sich die Männer mit den Arschlochautos darüber aufregen, ist klar, denen kann man eh es nicht recht machen, schreibt uns Frank Schlösser und Hans Josam schreibt, ich kann nur dankbar sein über das friedliche Engagement dieser sehr besorgten, meist jungen Menschen. Die scheinbar drastischen Aktionen sind notwendig und lenken den Blick auf das drängendste Problem unserer Welt. Die Gruppe hat ein hervorragendes Marketing in Sachen Aufmerksamkeit erreicht. Das ist wichtig und notwendig. Und Stefanie Jertz schreibt uns, ich möchte hier meinen ausdrücklichen Dank an die letzte Generation senden. Ich traue und mute mir, diese selbstlosen Aktionen zivilen Ungehorsams für die Rettung unseres Planeten nicht zu, aber es muss endlich getan werden. Am Telefon ist jetzt Anja Schmidt aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich gehöre zu den Personen, die sich regelmäßig ärgern im Berufsverkehr auf den Berliner Autobahnen. Ich finde, dass diese Aktionen am Ziel vorbeigehen. Für mich persönlich ist es so, dass überhaupt nicht hinterfragt wird, warum dieser Autoverkehr zustande kommt. Für mich ist es ein Grund, dass Arbeitgeber kein Recht auf Homeoffice einrichten. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen im Berliner Berufsverkehr unterwegs sind, weil sie nicht im Homeoffice arbeiten dürfen, obwohl sie es könnten. Das hat man 2020 im Frühjahr im Lockdown bemerkt, dass der Verkehr sehr eingeschränkt war, dass sehr viel weniger auf den Straßen los war und dass auch sehr viel weniger U- und S-Bahnen benutzt wurden, weil es damals verpflichtend gewesen ist, dass Menschen von zu Hause arbeiten dürfen bzw. auch müssen. Und das wurde ja wieder aufgehoben. Ergo ist das alles wieder zurück auf die Schienen und Straßen verlegt worden. Ich finde es nicht zielführend, weil man, wenn man im Stau steht, verbraucht man eigentlich noch mehr Benzin. Und ich glaube, dass da sehr viele Menschen unterwegs sind, die überhaupt nicht fahren würden, wenn sie es nicht müssten. Ja,
und ja. Was haben Sie denn, also ich höre so aus Ihren Worten, dass Sie grundsätzlich mit den klimapolitischen Erwartungen, sage ich mal, der Protestler vielleicht übereinstimmen, aber mit diesen Aktionen konkret eben nicht, was sozusagen das Stauerzeugen angeht. Haben Sie Vorschläge, welche Protestformen besser wären?
Naja, letztendlich war was Protestformen. Ich denke, man muss ja an die Ursache herantreten, was diesen Verkehr verursacht. Sprich, es wurde irgendwann der Güterverkehr stark eingeschränkt, der auf den Schienen war. Es wurde zurückverlegt auf die Straßen. Diese Schienen wurden abgebaut. Ne? Also man müsste ja dann zum Beispiel an die Bahn wieder herantreten und das fordern, dass eben wieder mehr Schienenverkehr möglich ist, dass man diese Lkw nicht mehr auf den Straßen hat, die dann ja auch mit ihrem Navigationsgerät gerne über die Berliner Stadtautobahn fahren, statt über den Ring, was zusätzlich eben die Straßen verstopft. So. Und des Weiteren ist natürlich, man muss politisch durchsetzen, dass es ein Recht auf Homeoffice gibt. Dass der Arbeitgeber quasi in der Pflicht ist, nachzuweisen, warum bei ihm Homeoffice nicht möglich ist. Ja, dass das so rumläuft und dass dieses Vertrauen, dass Menschen ihre Arbeit erledigen, auch wenn sie von zu Hause aus arbeiten, das ist ja offensichtlich nicht gegeben. Also das ist ja so ein Kontrollmechanismus.
Ja, ich hake da mal ein und greife das mal auf. Tatsächlich, das ist ja, Anja Schmidt, was Sie sagen, eine ganz konkrete verkehrspolitische Vorstellung auch letztlich. Da geht es vielleicht nicht unbedingt um Emissionswerte, sondern eben auch um den heftigen Straßenverkehr. Emil van Baalen, inwieweit beschäftigt Sie eben auch eine ganz konkrete verkehrspolitische Forderung, dass man einfach weniger Verkehr auf den Straßen hat?
Also wir haben ja ganz konkrete verkehrspolitische Forderungen. Bei uns ist das eben das Tempolimit 100 und das 9-Euro-Ticket. Prinzipiell ist uns allen klar, dass da ganz, ganz, ganz viel getan werden muss. Und dass das natürlich nur die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen sind, die man praktisch über Nacht einführen könnte, um den Verkehr sicherer zu machen und eben auch die Menschen zu entlasten, die jetzt gerade in dieser Zeit, wo alles teurer wird und ich mich selber frage, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll oder kann, in dieser Zeit eben zu entlasten und zu sagen, nein, wir machen nicht ein Ticket, das 50 Euro kostet, sondern wir machen es günstiger, gerade für Familien oder für Studenten, wer auch immer, eben all diese Menschen, die nicht viel Geld zur Verfügung haben.
Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Also ich zahle sogar seit 3 Jahren ein S-Bahn-Ticket, obwohl ich die S-Bahn nicht nutze. Die nutze ich pandemiebedingt nicht. Leute halten sich ja nicht an die Maskenpflicht. Ich möchte mich dem nicht aussetzen. Seit dieser Pandemie benutze ich den PKW. Den habe ich vorher nicht benutzt. Das nützt überhaupt nichts, wenn der öffentliche Nahverkehr kostenlos wäre. Jedenfalls für mich nicht. Es geht mir darum, warum muss ich einen Weg zurücklegen und 3 Stunden meiner Tageszeit dafür opfern, dass ich, egal ob mit der Bahn oder mit dem Wagen, unterwegs sein muss, wenn ich es eigentlich nicht müsste. Also jetzt nicht ich persönlich. Menschen, die eben grundsätzlich Bürotätigkeiten nachgehen, die sie eben auch von zu Hause erledigen könnten. Es geht ja nicht darum, dass Leute nicht mehr ins Büro dürfen, wie damals im Lockdown, sondern dass man es ihnen freistellt. Und das ist für mich ein völlig anderer Ansatz, ob das Ticket günstig ist. Wenn all diese Leute, die in Berlin, das sind ja ungefähr 300.000 Pendler jeden Tag im Berufsverkehr, wenn die auf die Schienen ausweichen sollen, dann reichen die Kapazitäten hinten und vorne nicht. Die S-Bahnen am Stadtrand im Tarifbereich B sind morgens voll. Also sie sind jetzt schon voll. Das ist nicht das Problem an der Stelle.
Ja.
Das ist nicht das Problem.
Anja Schmidt, das nehmen wir mit tatsächlich als eines der vielen Aspekte, wie vielleicht auch Verkehr vermindert werden könnte. Genau. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke.
Okay. Und wünsche noch ein schönes Wochenende. 0800 2254 2254. Emil van Baalen, Sie haben es ja kurz schon erwähnt, die 2 ganz konkreten Kernforderungen, die im Moment von der letzten Generation aufgebracht werden, nämlich das 9-Euro-Ticket, also wieder einzuführen und ein Tempolimit. Und dann heißt es ja immer wieder auch von Ihnen, dass tatsächlich dann die Proteste aufhören würden, wenn beide Dinge wieder eingeführt werden würden. Das heißt, dann Wären alle Ziele erreicht? Also ich meine, mit Blick auch auf die Klimakonferenz jetzt in Ägypten sehen wir ja, dass der Kampf nun noch längst nicht gewonnen ist. Das ist das 1,5-Grad-Ziel, von dem wir ja seit Jahren sprechen und das vermutlich nicht gehalten werden kann, tatsächlich einfach immer in weitere Ferne rückt. Also nur 9-Euro-Ticket und nur Tempolimit, da reden wir ja sowieso nur von einer nationalen Lösung. Ist das schon ausreichend für Sie?
Also ich glaube, da waren gerade zwei ganz wichtige Dinge dabei. Einmal natürlich, das sind eben die einfachsten Maßnahmen, wo es gar keinen Sinn ergibt, dass es die nicht gibt. Weil das eben, wie gesagt, viele Menschen entlasten würde und weil man das praktisch über Nacht machen könnte, um Menschen jetzt unter die Arme zu greifen und eben auch die Straßen sicherer zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn wir sehen, dass die Regierung sich dann darauf ausruht, gar keine weiteren Maßnahmen auch folgen, die natürlich wichtig sind, und die wir brauchen, um unsere Zukunft zu sichern, dass wir dann auch bereit sind, wieder in den Protest zu gehen. Und diese nationale Sache, das ist einfach, also klar braucht es international eine Veränderung, aber wir können eben hier in Deutschland etwas bewirken. Wir können hier erstmal unsere Verantwortung übernehmen, die wir ja historisch gesehen auch definitiv jetzt wahrnehmen müssen, weil wir eben andere Länder, zum Beispiel Länder des globalen Südens, maximal belastet haben und die jetzt stark unter den Folgen leiden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir eben hier anfangen müssen, vor der eigenen Haustür kehren müssen und dann auch andere Staaten dem Ganzen folgen sollten.
Die letzte Generation, wie weit darf Klimaprotest gehen? Das beschäftigt uns heute Vormittag. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Haben die Aktivisten, egal wie sie zu Ihnen stehen, schon etwas bei Ihnen ausgelöst in Sachen Schutz des Klimas zum Beispiel? Emy van Baarn ist bei uns, Klimaaktivistin von der letzten Generation, aber auch Knut Kortzen, Journalist und Autor eines Buches über Aktivismus in der Geschichte. Markus Ehrit schreibt uns über E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist die Adresse. In persönlichen Gesprächen ist mir bisher noch niemand begegnet, der die wichtigen Ziele der letzten Generation benennen konnte. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass dies in den Medien nicht wirklich umfassend dargestellt wird. Es wird immer nur über die Aktion negativ berichtet, während die Ziele nicht benannt werden. Wir haben es ja gerade gehört, Herr Kortzen, von Emy van Baarn, und das hören wir auch immer wieder von den Aktivisten. Es gibt zwei sehr konkrete, sehr kurzfristige Forderungen, die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit. Also wir reden dann ja doch wieder über Inhalte, aber Sie haben vorhin schon gesagt, zu Beginn der Sendung, naja, vielleicht ein bisschen zu viel Performance und ein bisschen zu wenig Inhalt. Wie kriegt man denn, ich sag mal, diese beiden Dinge besser zusammen?
Naja, ich will zunächst mal was dazu sagen. Sie haben gerade es so referiert, als würden die Medien das immer negativ darstellen, was die letzte Generation da veranstaltet. Das sehe ich gar nicht so.
Das schreibt hier Herr Ehret jedenfalls.
Okay, ja. Der Hörer hat das so referiert. Also ich glaube, dass das eher neutral alles erstmal berichtet wird und dann sich die Hassrede in den sozialen Medien darunter versammelt. Aber ich glaube, dass die Medien als solche da erstmal jetzt relativ neutral rangehen.
War das auch so bei dem Fall der getöteten Radfahrerin in Berlin?
Da gibt es in der Tat, würde ich sagen, ein Problem der Berichterstattung, einer in Unkenntnis der Sachlage stattfindenden Berichterstattung, die dann von Vermutungen ausgeht und die Aktivistinnen und Aktivisten sehr schnell hat zu Hassobjekten werden lassen, was ich für durchaus problematisch halte. Ja, da gab es eine ungesunde Entwicklung in der Berichterstattung, die auch wiederum mit den sozialen Medien zusammenhängt. Aber was ich sagen möchte ist, der Aktivismus bewegt sich ja immer im symbolpolitischen Rahmen. Und eigentlich ist ein Adressat ja die derzeitige Regierung. Die Realpolitik, die Regierung wird gestellt von einer Partei, die sich aus der Umweltbewegung heraus gegründet hat. Die Grüne Partei ist unter anderem mit in der Regierung. Und ich sehe da schon darin dann eben wiederum ein großes Problem, dass die vielen, auch gerade jungen, Frau van Baarn ist ja auch sehr jung noch, jungen Abgeordneten der Grünen Partei, da gibt es zum Beispiel eine Vertreterin, die heißt Katrin Henneberger von der Grünen Partei, die sagt, naja, also sie ist Parlamentarierin einerseits und Abgeordnete andererseits. Und sie macht das wohl so verstehe ich es zumindest, dass sie werktags im Parlament versucht, ihre Anliegen durchzubringen und am Wochenende in Lützerath zum Beispiel protestiert. Und ich glaube, dass es in der Theorie nur möglich ist, in der Praxis nicht. In der Praxis wäre eigentlich Ihre Aufgabe, die Anliegen innerhalb Ihrer eigenen Fraktion und dann innerhalb der ganzen Regierungskoalition durchzusetzen und sich nicht auf diesen symbolpolitischen Protest am Wochenende zu verlagern und damit ja indirekt zugeben zu müssen, naja, ich habe es wieder nicht durchsetzen können. Und das eigentlich auch nur zur eigenen Gewissensberuhigung dann zu tun, diesen Protest am Wochenende. Und also
ein Gang durch die Instanzen.
Das genau, Sie das ist Realpolitik, das ist Pragmatismus, das heißt Kompromisse schließen. Der Aktivismus ist notwendigerweise ein kompromissloses Unternehmen, erstmal, weil er ja seine Ziele durchsetzen möchte. Aber wenn er auf die Realpolitik trifft, und diesen Punkt haben wir jetzt seit einem Jahr erreicht, die Grüne Partei ist wieder in der Regierung, sie könnte jetzt das ja durchsetzen, was sie durchsetzen möchte, aber sie schafft es offenkundig nicht. Und deshalb sind diese vielen jungen Menschen, sind ja in der Mehrzahl junge Menschen, sind auch ältere dabei, das weiß ich, aber in der Mehrzahl sind es, glaube ich, jüngere Menschen, die sich da versammeln, gerade bei der letzten Generation. Das nervt die, das kann ich auch nachvollziehen, dass sich da so wenig bewegt. Aber das wären eigentlich, also die Grüne Parteizentrale, das ist der eigentliche Adressat, würde ich sagen. Müsste er sein.
Emil van Baarn, nächste Woche vor der Grünen Parteizentrale.
Also ich saß schon dreimal vor der Grünen Parteizentrale. Und das hat eben nicht mal dazu geführt, dass man ansatzweise mit den Menschen dort ins Gespräch kam. Weil natürlich die Politik darauf ausgelegt ist, erst dann ein Augenmerk auf etwas zu legen, wenn das eben viele Menschen beschäftigt. Und da ist leider so ein Protest meistens nicht zielführend. Es führt nicht dazu, dass man mit der Politik in eine Verhandlungsposition kommt, wo man tatsächlich darüber spricht, was es denn eigentlich braucht, damit dieses 9-Euro-Ticket und das Tempolimit 100 jetzt endlich kommt. Und ich glaube auch, langfristig gesehen ist unser parteipolitisches System leider nicht fähig, dieser riesigen Katastrophe gegenüber zu stehen. Das sehen wir einfach daran, dass es eben viel zu langsam agiert, dass es in diesen 4-Jahres-Wahlperioden natürlich auch einfach viel um die Wiederwahl geht und nicht darum, das durchzusetzen, was eigentlich nötig ist, um die Menschen zu beschützen. Und ich glaube, dass wir da langfristig eine direktere Demokratie brauchen, auch um die Politikverdrossenheit der BürgerInnen etwas aufzufangen und eben um eher von ExpertInnen beraten zu sein und einen konstruktiven Diskurs als Gesellschaft darüber zu führen, welche Maßnahmen jetzt umgesetzt werden müssen, als nach Lobbyverbänden und nach einzelnen Konzernen zu handeln.
Aber diesen Punkt finde ich wahnsinnig interessant. Das ist ja dasselbe, was Luisa Neubauer auch kürzlich in einer Fernsehtalkshow gesagt hat. Die hat ja Demokratie und Zeit in Opposition zueinander gebracht und hat gesagt, wir haben mittlerweile nicht mehr die Wahl zwischen Demokratie und Zeit. Also die Zeit drängt, das zeigt sich ja schon im Namen ihrer aktivistischen Bewegung der letzten Generation, leicht apokalyptisch, endzeitliche Untertöne.
Aufstand ist ja auch mit dabei.
Genau.
Ja, aber das heißt nicht das, was Sie vielleicht denken. Es heißt, dass wir alle die letzte Generation sind, die jetzt noch etwas tun kann. Also wir alle, Sie eingeschlossen, alle Menschen, die gerade zuhören, wir sind die Generation, die jetzt noch die Kipppunkte abhalten kann, denn in 5 Jahren, 8 Jahren, wie auch immer, man kann es nicht auf den Tag genau bestimmen, aber dann wird es einfach zu spät sein. Dann ist zu viel CO2 in der Luft, um das noch aufzuhalten.
Aber ich wollte einen anderen Punkt machen, und zwar den des demokratischen Systems. Also Sie haben eben gerade mehr oder minder gesagt, dass das demokratische System da nicht zu geeignet mehr ist, die Klimakatastrophe aufzuhalten. Und das würde ich sehr, sehr stark in Zweifel ziehen. Und das ist übrigens etwas, was sich durch die gesamte Geschichte des Aktivismus zieht. Sein großes, großes Misstrauen dem parlamentarisch-demokratischen System gegenüber. Da gibt es schon auf dem gesamtdeutschen Aktivistenkongress, der in Ihrer Stadt in Berlin 1919 stattgefunden hat, eine Wendung im Schlusskommuniqué, die lautet, dass parlamentarisch demokratisches System lehnen wir ab. Und da würde ich sagen, da sind wir an einem ganz, ganz heiklen Punkt angelangt, denn das muss demokratisch ausverhandelt werden. Und es gibt ja diese berühmten Plakate, not climate change, system change. Ich frage da immer, was heißt das konkret? Was wollt ihr? Was ist der Systemwechsel, der Systemwandel? Wohin soll es gehen?
Da kann ich gern nochmal einhaken.
Ja, ich würde vorschlagen, das nehmen wir einfach nochmal auf, diese eine Stelle. Aber vielleicht in aller Kürze. Ja, weil es geht ja tatsächlich um eine politische Grundfrage tatsächlich, wie eine, ich weiß nicht, wie groß ist Ihre Gruppe eigentlich? 500, 600 Menschen im Moment, die wirklich aktiv sind und sich auf die Straße kleben.
Die organisieren noch mehr auf jeden Fall.
Ja. Und das ist ja wirklich eine, zumindest zahlenmäßig verschwindende Minderheit. Mhm. Und in einer Demokratie entscheidet dann ja doch letztlich die Mehrheit über das, was passiert.
Das ist ja,
und die muss ja gewonnen werden, oder?
Also wir haben ja die Mehrheit für den Klimaschutz. Das muss ja nicht mehr gewonnen werden. Die ist da. Es sind über 50% für den Klimaschutz und es passiert eben trotzdem nicht. Und ich habe sehr großes Vertrauen in unsere Demokratie. Ich will auch nicht sagen, dass wir die Demokratie abschaffen sollen. Im Gegensatz, ich möchte, dass es mehr Demokratie gibt, dass eben die BürgerInnen mitbestimmen können, weil wir sehen, dass es eben keine gerecht verteilte, ja quasi jede Schicht an Bevölkerung dort vertreten ist im Parlament, weil wir sehen, dass eben häufig ein Interessenkonflikt durch Lobbyismus und durch Konzerne dort entsteht und dass eben nicht nach bestem Gewissen für die BürgerInnen dieses Landes gehandelt wird. Und das ist doch, was ich mir wünsche. Also ich wünsche mir nicht, dass wir die Politik abschaffen oder dass wir jetzt in eine Diktatur rennen oder irgendwas dergleichen. Ich wünsche mir eine direktere Demokratie, wo eben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und nach dem Willen des Volkes gehandelt wird.
Also auch politische Grundfragen, die wir heute Vormittag hier diskutieren, ganz automatisch durch diese umstrittenen Protestformen der letzten Generation. Wie weit darf Klimaprotest gehen? Das ist unsere Frage. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was ist noch demokratisch und was ist vielleicht auch schon extremistisch? Gibt es vielleicht bessere Protestformen? Wie nimmt man denn Menschen eigentlich mit, die man vom Kampf gegen den Klimawandel überzeugen will? Sind Straßenblockaden oder das Beschädigen von Kunstwerken tatsächlich die richtigen Mittel? Wie wird auch vielleicht bei Ihnen zu Hause die Klimakrise diskutiert, auch zwischen den Generationen, auch jetzt heute Vormittag, jetzt hier am Küchentisch? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in den letzten Jahren, zum Beispiel bei Fridays for Future oder vielen anderen Protestbewegungen? Engagieren Sie sich selbst. Wie sehen Sie es? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. Bei uns sind Emmy van Baalen, Klimaaktivistin und der Autor Knut Kortzen. Und wir haben jetzt sehr viel über natürlich das Festkleben auf Straßen gesprochen, über das Blockieren von Straßenverkehr. Das ist das eine. Das andere ist die Aktionen in Museen, die uns ja auch schon seit einigen Wochen beschäftigen. Also Tomatensuppe auf Van Gogh, Öl auf Klimt, Kartoffelbrei auf Monet. Und das beschäftigt auch zum Beispiel Nikolaus Vollmer aus Verl, der uns schreibt. Wie gesagt, gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse. Was haben die angegriffenen Bilder mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe zu tun? Gerade weil die Arbeit an guter Kunst im Ideal keinem Alltagszweck folgt, enthält das Produkt oft Momente des Widerstands gegen das bornierte Alltagsbewusstsein. Also, ich reiche mal die Frage weiter, Emil van Baalen. Was haben die angegriffenen Bilder mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe zu tun?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ich schätze die Kunst auch wirklich sehr. Ich habe ein Kunstfachabi gemacht, ich zeichne selber unglaublich gern. Also es ist nicht so, dass ich nicht nachvollziehen kann, was da vielleicht in einem vorgeht, wenn man diese Bilder sieht. Letztendlich hat es mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist natürlich, dass man außerhalb der Bubble kommt. Das heißt, dass eben sehr, sehr viele Menschen das sehen, dadurch natürlich auch sehr viele Menschen vor diese Rede gestellt worden. Also das war ja meistens in Form eines Videos, wo man eben auch gehört hat, was die Aktivistinnen dort gesagt haben. Und viele sich dann natürlich dementsprechend auch Gedanken darüber machen und versuchen müssen, sich in gewisser Weise zu positionieren. Wir hatten zum Beispiel auch Rahmsdorf, der, ich finde es ganz, ganz gut ausgedrückt hatte, der eben auch meinte, dass die Aktion laut ihm sehr gelungen war. Er ist ja führender Wissenschaftler, Klimawissenschaftler hier in Deutschland, weil man eben gesehen hat, dass Menschen, die so echauffiert darüber sind, dass eine Glasscheibe beschmutzt wurde, dass diese wahrscheinlich nie wirklich für Klimaschutz waren. Das waren seine Worte.
Sie meinen Stefan Rahmsdorf, ne? Den Forscher.
Genau, genau. Und meine persönliche Wahrnehmung ist eben auch, dass es so ein bisschen die Menschen herausfordert, diese Emotionen, die wir ja eigentlich gegenüber einer vermeintlichen Zerstörung, es wurde ja nicht wirklich zerstört, empfinden, diese auch auf die Klimakrise zu übertragen und dort eben auch diese Emotionen zuzulassen. Denn ich glaube, wenn wir uns tatsächlich über die Zerstörung, die tagtäglich schon passiert und die auch hier in Deutschland ganz massiv passieren wird und durchs Ahrtal ja auch schon ein Vorgeschmack uns gegeben wurde, wenn wir uns darüber genauso echauffieren würden wie über diese Aktion, dann würden wir schon sehr viel weiter sein. Denn dann hätten wir sehr viel mehr Menschen auf der Straße. Wir hätten sehr viel mehr Menschen, die eben fordern, dass jetzt endlich etwas getan wird. Und das ist ja letztlich, was wir erreichen wollen.
Aber genau diese Aktionen lösen ja eben auch viele negative Reaktionen letztlich aus. Und wenn man jetzt die Frage stellt, okay, Sie haben es ja gesagt, dass die letzte Generation darauf achtet, dass die Kunstwerke hinter Glas sind. Aber Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es ja auch letztlich ein freies Netzwerk ist. Jeder kann sich dort anschließen und sich vielleicht auch auf die letzte Generation, auf deren Protest berufen. Woher wissen Sie oder wie können Sie sicherstellen, dass es da keine Eskalation gibt und nicht tatsächlich große Kunstwerke, wichtige Kunstwerke wirklich beschädigt werden und auch auf Dauer beschädigt werden und kaum mehr wiederherzustellen sind?
Wir haben einen Wertekodex, der auch auf unserer Webseite steht. Das bedeutet, wir haben auch einen Aktionskonsens und wir handeln eben innerhalb dieses Kodex. Das heißt auch ganz klar, dass da zum Beispiel drin steht, dass wir gewaltfrei bleiben, dass wir immer eine Rettungsgasse lassen und. Der ist sehr komplex. Und das bedeutet, wenn man teilnehmen möchte an dem Protest, dann muss man sich eben auch dazu bekennen, dort diese Sicherheitsmaßnahmen und das, was wir im Vorhinein festgelegt haben, auch zu achten und dementsprechend natürlich dort nicht querschlägermäßig zu agieren und irgendetwas zu zerstören.
Knut Kortzen, sehen Sie Gefahren für die Kunst?
Meine Frage an Frau van Baalen ist zunächst mal, wann ist eigentlich die Zeit für Kürbissuppe gekommen? Wir sind doch jetzt saisonal und regional gerade in der Zeit der Kürbissuppe angelangt. Nein, also ganz ernsthaft, solche Aktionen haben natürlich berühmte Vorbilder. Ich muss da immer denken an diese ersten Happenings der 60er Jahre, das Pudding-Attentat der Kommune 1 auf den damaligen amerikanischen Vizepräsidenten mit so einer Melange aus, ich glaube, Mehl, Joghurt und eben Pudding. Das ist so eine Art Ineffigie-Aktivismus. Man tut eben nur so, als würde man da ein Attentat, einen Anschlag auf einen Menschen oder eben auch hier in dem Fall auf ein Gemälde verüben mit lauter harmlosen Naturalien. Und das attackierte Ding, der Gegenstand, nimmt dabei keinerlei Schaden, außer dass er womöglich dann, dass der Rahmen zum Beispiel erneuert werden muss, was ja auch ein Schaden ist und was dann auch für diese Empörung.
Das sind ja
auch
historische Rahmen zum Teil.
Ja, genau.
Das sind
also
ja auch Teile des Kunstwerks.
Das soll man vielleicht auch nicht ganz gering schätzen. Es ist ja ein Schaden, der da angerichtet wird. Und es ist ja nicht nur so, dass da auf eine Glasscheibe was geworfen wird und dann ist es schnell wieder abgeputzt. Was mir aber viel wichtiger ist dabei, ist, dass diese Videos, die davon gemacht werden, ist ja auch faszinierend, wie schnell dann immer diese Videos ins Netz gestellt werden und welche Umlaufzahlen die dann gleich für sich verbuchen können. Also allein der Tomatensuppenwurf auf den Van Gogh, die Sonnenblumen in der National Gallery in London, ist weit über 50 Millionen Klicks und Views weltweit.
Ist das ein Erfolg, Imme van Baalen, genau diese Klicks?
Also ich glaube, das ist eben das, was ich meinte. Es schafft halt wirklich viele Menschen zu erreichen. Das ist nicht per se ein Erfolg, aber es ist natürlich, es bedeutet, dass 50 Millionen Menschen an diesem Tag etwas von der Klimakrise gehört haben, was natürlich erstmal nicht negativ zu verbuchen ist, aber der letztendlich große Erfolg ist es erst dann, wenn eben auch ein Bruchteil dieser Menschen mit auf die Straße kommt.
Also wie finden Sie es, wenn Kunst beworfen wird für den Klimaschutz? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gerade bei der Kunst, bemerkenswert, kriegen wir da bisher jedenfalls über den E-Mail-Weg nur positive Rückmeldungen. Dagmar Fenor schreibt uns dazu auch: Für mich stellen die Aktionen im Rahmen etablierter Kunstinstitutionen eine grandiose Protestform dar. Sie rütteln an unserem eurozentrischen Wertesystem, das das Recht anderer seit viel zu langer Zeit gänzlich ignoriert. Was ist Kunst? Was ist notwendig? Ein Museumsbesuch, der Erhalt alter Meister, ein reibungslos fließender Autoverkehr, fragt sich hier rhetorisch. Dank an alle, die diese Fragen plakativ und progressiv stellen. Sie machen vehement darauf aufmerksam, dass wir endlich umdenken und anders handeln müssen. Am Telefon ist Christoph von Stritzky. Ich hoffe, ich habe es hier richtig ausgesprochen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Aus Leck. Wo ist Leck?
Leck ist in Nordfriesland.
Wollte ich gerade sagen.
Klingt ziemlich dicht an der dänischen Grenze.
Ja.
Das ist die nordwestlichste Ecke der Republik.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es mit den Aktionen der letzten Generation?
Ich wollte gerne eine Lanze brechen für die, was die machen. Und zwar nicht einfach so, sondern es gibt ja lange Traditionen von gewaltfreien Aktionen und von bürgerlichem Ungehorsam und zivilem Ungehorsam. Denken Sie an Dan und Phil Berrigan in den USA oder an Mahatma Gandhi oder an Martin Luther King. Man könnte noch viele andere nennen. Und das, was die zuerst gemacht haben, waren Regelverletzungen. Sie haben sich nicht an die Gesetze gehalten. Sie sind über die Gesetze hinweggegangen und haben ihren Protest ausgelöst. Und natürlich waren die sie bejubelt haben und die mitgemacht haben, waren sozusagen Leute, die mit ihnen kooperiert haben und die das gut fanden. Aber der Rest der Gesellschaft hat auch Martin Luther King und auch seinen Marsch auf Washington abgelehnt. Und das war wichtig, das zu machen, diese Grenzverletzung. Und ich glaube, dass es hohe Zeit ist, viel mehr auf die Straße zu gehen, viel mehr den Protest überall hinzubringen, wo es sinnvoll ist. Man kann über die Protestform kann man natürlich streiten, aber wir müssen dann auch sehen, das ist doch ein Aufschrei. Das ist doch ein Aufschrei, dass es nicht mehr weitergeht. Und die Menschen überlegen sich jetzt, wie können wir eigentlich zurückkommen auf die, zu dieser Debatte und auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Und wie können Protestformen aussehen? Und ich finde das total legitim und das auch zu machen. Und hier in Flensburg ist gerade ein Urteil ergangen an einen Baumbesetzer. Die haben hier lange Proteste gemacht, Rette Bahnhofsböhm, Hedert und Platt. Und gegen die Fällung eines kleinen Wäldchens direkt am Flensburger Bahnhof, wo jetzt ein Parkhaus gebaut wird.
Aber das war ein ganz konkreter Protest, ne? Was dieses Wäldchen angeht. Und ist es ja auch schon... Gab ja auch
und gab es ein Urteil und der hat überhaupt nicht damit gerechnet und die Richterin hat ihn freigesprochen mit der Begründung, ja, es war ein Hausfriedensbruch, das wollte er nicht akzeptieren, dass es ein Hausfriedensbruch war. Es war ein Hausfriedensbruch, aber das Staatsziel Klimaschutz ist höher zu bewerten als dieses Recht und hat ihn freigesprochen. Damit haben die überhaupt nicht gerechnet, auch nicht die Leute, die ihn unterstützt haben da in Flensburg. Und mittlerweile gibt es ja, es haben sich auch verschiedene hochrangige Richter schon dazu geäußert und Rechtsprofessoren, dass es legitim ist, im bremsten Rahmen auch Gesetze zu übergehen und zivilen Ungehorsam zu leisten. Und ich finde, es ist hohe Zeit, das zu tun. Und ich bitte eigentlich darum, dass das viel mehr Menschen machen.
Aber wo ist für Sie persönlich die Grenze? Wie weit soll, darf, kann man gehen?
Menschen dürfen nicht zu Schaden kommen, aber da ist das auch sehr hochgejubelt worden in den sozialen Netzwerken und auch durch die Presse, dass da diese Frau verunglückt ist. Die Frage ist, ob das überhaupt einen Zusammenhang damit hat, dass sie nachher gestorben ist.
Da gibt es noch keine abschließenden Erkenntnisse. Es gibt unterschiedliche Quellen
und
dazu und unterschiedliche Stellungnahmen.
Dass sie dieses Gerät überhaupt nicht eingesetzt hätte.
Aber es kann natürlich theoretisch sein, ne? Auch wenn es in dem Fall vielleicht nicht so war. Aber Rettungswagen kommen tatsächlich bei Megastaus schlechter durch.
Ja, also es ist doch so, dass es überall, es gibt irgendwie 180 Staus jeden Tag überall. Und das ist kein Protest und da werden auch nicht Leute drauf festgenagelt und gesagt, sie verhindern hier irgendwelche Rettungstransporte und so weiter und so fort, sondern es ist eine Form von Protest, ist Straßen zu blockieren und natürlich haben wir das damals auch gemacht gegen Pershing 2 Raketen und gegen die Atomkraftwerke. Und es war nicht witzig, Ende der 70er Jahre sich in Brockdorf und in Gorleben hinzusetzen und sich da abräumen zu lassen, das kann ich Ihnen sagen. Aber es war genau richtig und wir haben da massiv Gesetze überschritten und trotzdem war die Protestform damals richtig. Und wie sich die Entwicklung zeigt, steigen wir jetzt aus der Atomenergie aus. Also wir waren genau auf dem richtigen Weg damals und das Endlager in Gorleben wird es nicht geben.
Christa von Stritzky, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße ganz in den Norden der Republik.
Vielen Dank, Herr Balzer.
Die letzte Generation, wie weit darf Klimaprotest gehen? Das ist unsere Frage heute Vormittag. 0800 2254 2254 oder per E-Mail erreichen Sie uns auch gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Emil van Baalen ist bei uns, Klimaaktivistin und der Autor Knut Kortzen. Jürgen Weber schreibt uns, solche Aktionen bewirken nichts und verärgern nur so ziemlich alle Leute. Es sind Straftaten, schlicht und einfach. Bescheuert, schreibt er hier. Wäre es nicht besser, wenn sich die jungen Leute in die Problematik einbringen würden? sei es, dass sie studieren oder helfen bei der Entwicklung von Speichertechnologien, bei intelligenten Stromnetzen, bei der Wasserstofftechnologie und Weiterentwicklung der Kerntechnik sowie in den Genehmigungsbehörden für die Bauvorhaben. Oder sie erlernen einen Handwerksberuf und sind dann bei der Gebäudesanierung, Installation von Wärmepumpen, Windmühlen und Sonnenkollektoren eingebunden. Also ganz praktische Vorschläge tatsächlich. Emil van Baalen, was entgegnen Sie, Herrn Weber?
Also ich glaube, dass wir das alle lieber machen würden. Das Problem dahinter ist ja einfach, dass eben der politische, also dass wir haben technische Mittel, das ist nicht das Problem, die Umsetzung ist ja das Problem. Und das liegt eben am politischen Willen. Und deswegen ist es natürlich das oberste Ziel, die Politik jetzt dazu zu bewegen, eben diesen Willen jetzt auch einzusetzen und eben für die Bevölkerung einzusetzen. Also ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt in diese technische Umsetzung mit reingehen würden, dass es einen massiven Unterschied machen würde, weil der politische Wille, dass dort der Fokus drauf gelegt wird, eben nicht da ist. Und den braucht es ja. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die Expertinnen in dem Gebiet sind und die jetzt schon ganz aktiv an diesen Speichermedien und so weiter arbeiten. Aber solange die dann eben nicht auch zum Einsatz kommen, solange das nicht staatlich gefördert wird, all diese Dinge, solange werden wir eben weiter auf der Stelle treten. Und deswegen braucht es jetzt die schnelle Veränderung und die kommt eben durch den Protest.
Und noch jemand, der negativ zu Ihren Aktionen steht, nämlich Andreas Glate aus Waren an der Müritz. Er schreibt hier, warum nennt man die Mitglieder der letzten Generation Aktivisten? Es sind Extremisten. Nennt man sie Aktivisten, weil deren Ideologie trotz falscher Mittel der oberen Mittelschicht sympathischer ist? Knut Kortzen, was sagen Sie zu dieser E-Mail?
Ja, ich weiß nicht, ob diese Bezeichnung jetzt richtig ist. Ich teile die Nicht-Extremisten, muss ich sagen. Ich halte das für nach gerade harmlos, was da im Moment noch passiert, sowohl auf der Straße als auch im Museum. Also es ist, wenn es eine Straftat ist, dann ist die so zu sanktionieren, aber das ist dann auch schon alles. Und ich halte dieses Framing der Klimabewegung als terroristische Bewegung für nach gerade lächerlich, muss ich sagen. Wobei man daran auch sehen kann, was alles so schief gehen kann, wenn Aktivisten solche Begriffe selbst in Umlauf bringen. Denn es war ja ein Aktivist, nämlich Tadjo Müller von Ende Gelände, der das Phantasma oder dieses Menetekel von der grünen RAF an die Wand gemalt hat in einem Interview. Ich glaube, im vergangenen Jahr war es erst. Und das ging dann seine Wege und wird jetzt quasi wieder aufgenommen von einem Politiker wie Alexander Dobrindt, der von der Klima-RAF spricht. Also da muss man auch vorsichtig sein.
CSU-Politiker im Bundestag.
Genau, muss man auch vorsichtig sein als Aktivistin und Aktivist selbst, was man da alles so in die Welt setzt. Das kommt nämlich alles boomerangmäßig irgendwann mal wieder zurück.
Aber woher weiß man tatsächlich, dass es nicht doch eskaliert? Frank Reginald Wolf aus dem Harz schreibt uns und er richtet sich direkt an Sie, Frau van Baalen. Besteht die Möglichkeit, wenn die gewaltfreie Form des Widerstands nicht funktioniert, dass sich Teile der Bewegung radikalisieren und zum Mittel der Gewalt greifen werden?
Nein, also das ist aus zwei Gründen vor allem. Einmal natürlich aus unserer intrinsischen Motivation. Das machen wir ja nicht, weil wir irgendwas Böses wollen. Wir wollen ja die Menschen schützen. Und dementsprechend wäre es natürlich komplett absurd, dann zu Gewalt zu greifen, wenn wir eigentlich verhindern wollen, dass Gewalt ausbricht, dass es eben zu Unruhen auf der Straße kommt, wegen diesen katastrophalen Bedingungen, auf die wir da zusteuern. Und auf der anderen Seite auch rein aus strategischer Sicht wäre es kompletter Nonsens, das so zu machen, weil letztendlich Gewalt immer zu Gegengewalt führt. Und wir eben sehen, dass gerade Bewegungen, die in irgendeiner Form Gewalt anwenden gegenüber Menschen, dass das eben auch zu einer massiven Delegitimierung ihrer Ziele, einer massiven Delegitimierung generell überhaupt ihres Bestandes, ihres Daseins führt. Und deswegen ist es aus beiden, sowohl innerlichen als auch logischen Gründen, ausgeschlossen, dass das passiert.
Also Gewalt gegen Menschen nicht, aber Gewalt gegen Gegenstände?
Da ist ja die Frage, was man als Gewalt gegen Gegenstände ansieht.
Kunst bewerfen.
Also Kunst bewerfen machen wir offensichtlich, aber wir werden nichts in die Luft sprengen oder irgendwie mutwillig zerstören oder sowas.
Aber ich möchte dazu nochmal was sagen. Es gab einen Künstler, nämlich Josef Beuys, der auch ein großer Aktivist war, also Artivist kann man auch sagen. Jemand, der quasi Aktivismus und Kunst miteinander verknüpft hat. Und wir alle wissen, vor 40 Jahren hat er auf der Documenta in Kassel 7000 Eichen gepflanzt 1982. Das war, würde ich sagen, jetzt eher eine Form des konstruktiven Aktivismus. Und Beuys hat sich immer gegen das gewandt, was er den äußerlichen Aktivismus genannt hat, nämlich das Herumschreien und Zerstören, wenn auch nur in milder Form, wie jetzt gerade wieder zu beobachten. Er sagte, das bringt die Leute nicht in Gang. Genau das, was wir jetzt bei der letzten Generation beobachten. Ich glaube, er hätte da auch seine Probleme mit, würde Josef Beuys heute noch leben.
Helmut Michael aus Greiz ruft an. Vielen Dank fürs Warten. Sie sind schon eine Weile in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen und viele Grüße.
Wir sind ganz Ohr, Herr Michael. Wie sehen Sie es?
Also, wir haben uns hier halt im Osten von Thüringen schon seit 30 Jahren im Umweltschutz, im Umweltbereich, im Klimaschutz innerhalb des BUND aktiv betätigt. Und ich möchte halt an die junge Aktivistin auch appellieren, dass sie halt aufpassen sollte und keine Spaltung der gesamten Bewegung forcieren möchte. Denn das ist das, was eigentlich dem System dient. Und das, was eben auch gegen das arbeitet, was uns gemeinsam verbindet, nämlich dass wir eigentlich eine Fehlentwicklung korrigieren wollen und dass wir gemeinsam auch an einer Teilhabe arbeiten, wo wir Einfluss haben, den wir momentan nicht haben. Denn es ist ja letztendlich eine Ohnmacht, aus der dieser Protest heraus auch lebt, und eine Ohnmacht, die eben das System beschreibt, ein System, was Probleme verwaltet und nicht löst, und ein System, was eben die Demokratie bemüht, die keine ist. Denn die Demokratie wird gekennzeichnet durch zwei ganz wesentliche Merkmale: den Einfluss auf die Gesetzgebung und die Machtkontrolle. Beides ist momentan nicht gegeben. Das heißt, wir haben gemeinsam viel zu tun und können uns irgendwelche Extravaganzen, auch Exzesse, gar nicht leisten. Und so denke ich, dass es ein
Ja, ich hake da mal ganz kurz ein. Was meinen Sie mit der Spaltung? Sie meinen die Spaltung der Umweltbewegung, die ja sehr, sehr vielfältig ist und letztlich auch sehr groß ist, mit verschiedenen Aktivitäten. Also ich sag mal von Fridays for Future, mit dem es ja begann, aber auch Scientists for Future, Extinction Rebellion, aber natürlich auch im parteipolitischen Bereich. Die Grünen stehen ja auch für ökologische Werte und vieles andere mehr. Ist es das, was Sie befürchten durch die Aktion der letzten Generation? Verstehe ich Sie richtig?
Richtig, das befürchte ich, und das sieht ja, zeigt ja auch schon die Diskussion. Ja, das,
dann reiche ich das mal, dann hake ich da mal kurz an und reiche das einfach mal weiter an Emil van Baalen. Also es braucht ja, wir reden ja bei der letzten Generation immer noch, wir haben es ja vorhin schon gesagt, von ein paar hundert Leuten. Es braucht ja sicherlich aus Ihrer Sicht auch eine Vernetzung mit anderen Umweltbewegungen, die anders agieren, die vielleicht auch schon eine längere Erfahrung haben. Inwieweit besteht die oder wie groß ist die Gefahr, dass da tatsächlich Sie einen Keil reintreiben in die Umweltbewegung?
Also diese Vernetzung, die besteht definitiv. Wir sehen zum Beispiel, dass der BUND mit uns selbst auf der Straße war. Sie haben nicht mit blockiert, aber sie standen solidarisch uns zur Seite mit ihren Bannern, mit Name und Gesicht auch. Und letztendlich ist das auch das, was ich jetzt in weiten Teilen der Klimabewegung wahrnehme, dass eben immer mehr Menschen sich uns anschließen. Es gab jetzt vor kurzem einen Solidaritätsbrief, der von vielen, vielen Gruppen unterzeichnet wurde, von der Klimaliste Berlin 2030, einzelnen Ortsgruppen von Fridays for Future. Also da sehen wir eine starke Solidarisierung, und da will ich auch, und da bin, denke ich, sind wir uns alle einig, keinen Keil reintreiben. Im Gegenteil. Wir sehen eben, dass einige Menschen denn das Bedürfnis und die Chance darin auch sehen, jetzt diesen zivilen Widerstand zu leisten, weil er einfach effektiv ist, weil er eben viel bewirken kann und weil alle anderen Mittel leider noch nicht dazu geführt haben, dass diese Regelungen jetzt umgesetzt werden, die es ja schon gibt. Wir haben uns ja mal auf das Pariser Abkommen geeinigt. Wir sehen, dass eben einige Menschen sich jetzt aufmachen, auch in ihren eigenen Gruppen eine neue Dynamik entsteht. Die müssen gar nicht zwingend zur letzten Generation kommen, und dass eben andere eher den politischen Weg gehen wollen oder vielleicht auch einfach dadurch, dass sie marginalisierte Gruppen sind, gerade wenn wir uns jetzt anschauen, wie das für Menschen mit Migrationshintergrund ist, nicht diesen Weg des zivilen Widerstands gehen können und dementsprechend sich selbst einen anderen Weg suchen, was ja absolut legitim ist und wo ich auch nicht denke, dass es zu einer Spaltung führen wird, sondern eher zu einem Hand-in-Hand-Arbeiten.
Aber irritiert es Sie nicht, Frau von Baalen, dass führende Grünen Politiker, Minister wie Cem Özdemir oder Claudia Roth das, was Sie gerade machen, ablehnen?
Also ich glaube, das ist eine massive Ablenkung von der eigenen verfehlten Politik. Denn wenn es eine funktionierende Klimapolitik gäbe, wenn sich tatsächlich an das Pariser Abkommen gehalten werden würde, dann müssten wir ja gar nicht auf die Straße gehen. Dann könnte ich mein Leben anders gestalten, anstatt in einem Polizeigewahrsam zu sitzen und mich mit zivilem Widerstand auseinanderzusetzen. Das ist ja quasi nur ein Symptom der verfehlten Politik, die da herrscht. Und ich glaube, das, was dort getan wird, ist einfach ja, ein Von-sich-Weisen der eigenen Verantwortung.
Helmut Michael in Greiz, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wir gehen nach Berlin zu Florian Storck. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich wollte doch mal irgendwie auf den Aspekt eingehen, dass bei dem ganzen Aktivismus mir irgendwie da das Lösungsorientierte fehlt. Also ich meine, man klebt sich hier auf Straßen fest, man wirft Kunstwerke, die auch Kulturgeschichte sind, und man sagt dann, naja, wir wollen Tempo 100 und 9-Euro-Ticket. Aber das ist global betrachtet, ist das vom CO2-Ausstoß ist das ein kompletter Witz. Also der CO2-Ausstoß beispielsweise der Chinesen ist fast so groß wie der eines Deutschen. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was in der Vergangenheit war und was jetzt ist. Aber wenn man wirklich global was erreichen möchte, dann müsste man sich in China irgendwie an Kohlekraftwerke ketten. Oder meinetwegen hier an Kohlekraftwerke oder sonst was. Aber wir brauchen halt hierzulande, sag ich mal, mehr Photovoltaik. Das ist unbeschritten. Wenn man sich die Dächer anguckt, da kann man viel machen in kurzer Zeit. Aber zum Beispiel, das reicht ja alleine nicht. Atomkraft will man gar nicht als Übergangslösung. Die stößt kein CO2 aus. Man will auch nicht CO2-Verpressung irgendwie, damit man sich wenigstens Zeit kaufen kann. Das sind alles irgendwie Forderungen, die durch nichts unterfüttert sind. Durch gar nichts. Und mich würde doch mal die soziale Struktur der Gruppe interessieren. Ich glaube nicht, dass da ein Großteil drin ist, der, sag ich mal, täglich, weiß ich nicht, Handwerker und so, die normale Jobs haben.
Emil van Baalen, ich reiche das mal an Sie weiter, diese Frage.
Ja, gerne. Also vielleicht erst einmal zu diesem, wir brauchen irgendwie Lösungsansätze. Das Ding ist ja, es gibt den Weltklimabericht. Also die Lösungsansätze sind doch alle da. Es gibt einen Maßnahmenkatalog, wo ganz gezielt drinsteht, was wir tun können und was getan werden muss. Aber danach wird ja nicht gegriffen. Das ist doch das Problem. Das Problem ist doch, dass die Politik genau weiß, dass sie dort eben, dass sie das eigentlich nur umsetzen müssen. Aber das ist eben, wie gesagt, einen Interessenskonflikt gibt, weil wir einfach auch sehen, dass große finanzielle Mächte auf der anderen Seite stehen und das Wohlergehen von uns dann meistens in den Hintergrund gerückt wird. Und das
Florian
eben
Storck
zu massiven Gefährdungen.
Sie hatten gerade eingehakt, ja. Herr Storck?
Ja, ich meine, das ist ja schön und gut, dass es diesen Ansatz gibt. Bloß, ich meine, die Leute, die man politisch beeinflussen muss, also ich sage nicht, dass wir nichts bei uns hier machen müssen. Ja? Das will ich gar nicht ausschließen oder kleinreden. Bloß, damit man im globalen Maßstab etwas erreicht, muss man Leute beeinflussen. Ich weiß nicht, Herr Xi Jinping oder so, dem ist das relativ egal, was sie hier sagen und dass sie sich hier an die Straße kleben.
Frau van Baalen, der internationale Aspekt, ich glaube, das ist Herrn Storck wichtig.
Ja. Yeah. Also ich glaube, wir können eben erst etwas fordern von anderen Nationen, wenn wir selber mit gutem Vorbild vorangehen. Wir waren mal ein Land, das sehr fortgeschritten war, was Photovoltaik, was Windenergie angeht. Und jetzt sehen wir, dass es genau eine gegenseitige Entwicklung gibt. Wir lassen Firmen aus diesem Land auswandern, die wir eigentlich schützen müssten, um eben weiterhin Windkraft und Solarenergie hier zu produzieren. Und wir lassen zu, dass diese dann zum Beispiel nach China gehen. Und das ist ja ja ein Unding, finde ich. Also wir müssten doch jetzt, wenn wir tatsächlich zeigen wollen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, wie Nachhaltigkeit in der Tat umgesetzt aussieht, das auch einfach mal tun. Und erst dann können wir doch andere Länder dazu auffordern, dasselbe zu machen.
Und dann war noch eine zweite Frage von Herrn Stock, nämlich was die Sozialstruktur der letzten Generation angeht. Herr Stock, Sie hatten da Zweifel gehegt, dass es Menschen sind, die zum Beispiel Eltern haben aus Handwerksberufen oder aus Berufen, die eben, sage ich mal, ganz stark auch von der Energiekostenkrise betroffen sind. Habe ich richtig verstanden, ne? Die Frage, ja, in die Richtung ging
es. Also, ja, sag ich mal, die Mitte, die halt dieses Land hier eigentlich größtenteils am Laufen hält.
Frau von Bahn, Ich reiche erst mal weiter.
Ja, ich finde, das ist ein Vorurteil, was man eigentlich schnell ausräumen könnte, wenn man sich tatsächlich die Menschen in unserem Protest anschaut. Wir sehen zum Beispiel, ich selber bin über mehrere Jahre 40 Stunden die Woche arbeiten gegangen. Ich habe im Tattoo-Studio gearbeitet. Ich habe schon während meiner Schulzeit gearbeitet. Und so sieht das eigentlich mit vielen Menschen aus. Natürlich haben wir auch einzelne Leute, die ein Studium angefangen haben und dann abgebrochen jetzt für den Protest oder die es beendet haben. Aber es gibt viele Menschen bei uns, die in handwerklichen Berufen tätig waren, das jetzt aufgegeben haben, um eben in den zivilen Widerstand zu gehen, die in der Industrie tätig waren. Also ich glaube, da ist es meistens bunt gemischter, als man das vielleicht von außen annehmen würde.
Florian Stock, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen. Ja, viele Grüße. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Emmy van Baalen ist bei uns, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Und Knut Kortzen, der Autor. Unsere Frage, die letzte Generation. Wie weit darf Klimaprotest gehen? Und Michael Kneißler schreibt uns aus Stuttgart: Ich kann das Anliegen der letzten Generation verstehen, aber Aktionen wie Straßen blockieren und Gemälde beschmieren nutzen sich ab und bewirken dann eher das Gegenteil, wenn man sie weiterführt. Jetzt sollten neue Aktionsformen, wie zum Beispiel der Boykott klimaschädlicher Produkte, kommen. Das beschäftigt uns heute Morgen. Wie weit darf Klimaprotest gehen und welche Protestformen sind tatsächlich nützlich für den Klimaschutz? Also ich stelle mal die Frage und reiche sie nochmal weiter an Ebi van Baalen, eine der Sprecherin der letzten Generation. Boykott klimaschädlicher Produkte, wäre das nicht effektiver?
Also das ist ja etwas, das eben nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Deswegen finde ich es schwieriger. Natürlich kann man das für sich in seinem Privatleben tun, aber ich glaube, das ist auch das, was eigentlich die ganzen letzten Jahre schon stattfindet. Dass es eben auf den Einzelnen und die einzelnen Konsumentscheidungen abgewälzt wird und dabei außer Acht gelassen wird, was eigentlich die Hauptemittenten sind und dass diese eben nur staatlich kontrolliert verändert werden können. Und da geht es auch um Alternativen schaffen. Also natürlich kann man an die einzelnen Menschen appellieren, ein umweltbewussteres Leben zu führen. Aber wenn es die Alternativen faktisch nicht gibt, wenn Menschen sich das nicht leisten können, weil es das 9-Euro-Ticket nicht gibt, weil eben das Bahngleis nicht ausgebaut ist und damit der Zug im Dorf nicht hält, dann ist es auch schon fast ein bisschen höhnisch, denn das wäre ja letztendlich das, was die Regierung da übernehmen muss und was wir auch fordern.
Knut Kortzen, hat eigentlich auch Sie als Autor des Buches Die Weltverbesserer, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft, hat die Beschäftigung letztlich mit der letzten Generation auch bei Ihnen, Sie sind ja, ich sag mal, eine Generation drüber, über Emil van Baalen, schon etwas bei Ihnen persönlich als Bürger im Alltag ausgelöst?
Nein, leider noch nicht so richtig. Und das, glaube ich, ist auch ein Hauptproblem, über das wir noch nicht geredet haben. Ich glaube nämlich, dass die Aktivistinnen und Aktivisten gerade der letzten Generation in gewisser Weise Opfer jener Aufmerksamkeitsökonomie gerade werden, deren Ikonen sie ja auch sind. Also jeden Tag Berichte über die ganzen Aktionen, aber der Effekt des Ganzen hält sich doch sehr, sehr in Grenzen, würde ich mal behaupten. Also Millionen oder Tausende von Likes auf Instagram bringen halt dann doch noch nicht so richtig die Gesellschaft in Gang. Und da bin ich nicht alleine mit dieser Kritik. Es gibt auch eine österreichische Schriftstellerin wie Stefanie Sargnagel, die ich sehr schätze, und die hat mal im Sommer dieses Jahres einen Tweet abgesetzt, in dem sie vom Instagram-Aktivismus schrieb, das sei eben so ein Aktivismus von Ärztekindern und Waldorfschülerinnen, den sie für sehr oberflächlich, selbstgefällig, passiv-aggressiv und erzieherisch halten würde und der eben dann die Leute eher tatsächlich verprellt, als dass er sie an sich bindet. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wir leben in einer Welt des Scheinaktivismus. Wir sehen das alle auf Insta oder auf Twitter oder wo auch immer wir uns gerade aufhalten, liken das ab, aber daraus folgt überhaupt nichts. Das heißt, die berühmte Conversion Rate, das Konvertieren, die Wandlung findet ja überhaupt nicht statt.
Aber da würde ich gerne noch mal einhaken.
Ja, bitte, von beiden. Mhm.
Also letztendlich, klar, findet er auf Instagram statt, aber er findet ja auch im richtigen Leben statt. Er findet ja in der Mitte der Bevölkerung statt. Und wir sehen, dass es viel bringt. Wir sehen eben, dass PolitikerInnen jeden Tag darauf angesprochen werden, was natürlich nicht spurlos an denen vorbeigeht. Es gibt repräsentative Studien, die zeigen, dass auch Menschen ihren Lokalpolitiker häufiger kontaktieren, um eben dort nachzufragen, ob denn, wie er denn zu diesen Forderungen steht. Also die Menschen kommen mehr ins Gespräch, sie sprechen am Küchentisch darüber, sie haben weniger Hemmungen, die Klimakrise anzusprechen und wir haben Zulauf. Also wir sehen, dass gerade aktuell hunderte Menschen jede Woche dazukommen, sich anmelden, um jetzt in den nächsten Wochen mit auf die Straße zu kommen. Das bedeutet, dass wir auch auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt hinsteuern, den es ab einer gewissen Anzahl natürlich gibt. Das mag noch nicht bei 300 der Fall sein, aber lassen Sie es mal zu 1000 oder 3000 werden. Natürlich gibt es auch gesellschaftliche Kipppunkte, wo Menschen dann mit auf die Straße strömen, wenn eben eine gewisse Anzahl an Menschen schon dort steht und den Weg bereitet hat.
Gleichzeitig wird aber natürlich auch in der Politik, und das werden wir vielleicht auch bei der nächsten Innenministerkonferenz erleben, über eine Verschärfung der Strafen gegen ganz bestimmte Klimaaktionen diskutiert. Also da gibt es auch ein Pendel, was in die andere Richtung ausschlägt. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und Christiane Kortlang ruft an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich verfolge diese Sendung und natürlich medial auch verbrämt die Informationen in den Nachrichten und so weiter. Und also ich bin nicht so positiv eingestellt dieser sehr klugen, intelligenten Aktion oder diesen Aktionen gegenüber. Ich halte sie auch nicht für zielführend. Es gibt zum Beispiel ja schon seit Jahren, auch wir haben es satt als Demonstration, dahinter stehen auch ganz viele kleine und größere Unternehmen der Bio-Szene in Anführungszeichen. Und ich finde das viel, ich sag jetzt mal einfach ergreifender, in einem ganzen Sinne. Und dieses halte ich für, was die letzte Generation, so nennen sie sich ja, machen, mangelt mir ein bisschen an, also Entschuldigung, ich bin auch nicht die Mutigste, aber es mangelt mir ein bisschen an Mut. Ich empfinde es als ein bisschen, es ist klug, sehr klug durchdacht und auch perfide irgendwie, ja.
Und perfide, was meinen Sie mit perfide?
Perfide, man tut so, als ob man sein Leben riskiert einerseits und setzt aber so ein Kalkül dagegen, doch wiederum möglichst wenig sich zu Schulden kommen zu lassen, was aber immer wieder bei, ja, da wo Gewalt ins Spiel kommt, immer wieder, wie soll ich jetzt sagen, also unabhängig von dieser letzten Generation durchtritt und durchscheint. Und da kann man, wir in unseren Füllen und nicht wirklich genährt sein und sediert sein, auch nicht durch solche Aktionen, finde ich, dagegen irgendetwas Durchgreifendes machen. Wir leben in so einer komplexen Welt und möchten gerne auch wirksam sein und dies ist natürlich eine Ausdrucksform, das verstehe ich schon auch, aber ich halte sie weder für mich jetzt für ethisch oder nicht ethisch. Also es ist für mich mehr oder weniger, sorry, wenn ich das sage, eine Nullnummer. Also nochmal, wir haben es satt, wo wirklich Bauern aus der Republik ankommen, teilweise mit ihren Traktoren und so etwas. Kann man natürlich sagen, okay, auch das ist ein bisschen Show oder so, aber es hat für mich durchdringenderen Charakter.
Weil es konkreter ist, auf ein ganz konkretes Anliegen bezogen?
Ja, also ich möchte es nicht so verplumpifizieren oder also nicht so plump machen. Ich sehe was und finde das toll oder ich sehe was und finde das blöd. Also so simpel möchte ich das jetzt auch nicht gestrickt wissen. Also ich denke schon, wir sind in einer ganz komplizierten Lage und die Individuen, in die man so hoch jubelt, man muss uns mir die Chance geben, das durch unser Verhalten auch einzuholen. Und das sehe ich nicht. Ja, also wenn wir alte Menschen zum Beispiel nur verwindeln, das stößt enorm viel CO2 aus, wenn die Windeln verbrannt werden oder so. Warum helfen diese jungen Menschen nicht beim Inkontinenztraining zum Beispiel und stehen in Altersheimen zur Seite oder verhindern Altersheime?
Christiane Kortlang, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße nach Berlin.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Die letzte Generation, wie weit darf Klimaprotest gehen? Das ist unser Thema. Heute Vormittag hier mit Emi van Baalen, einer der Sprecherinnen der letzten Generation, und dem Autor Knut Kortzen. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist auch unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen können. Dagmar Jeckel schreibt uns zum Beispiel, 56 Jahre alt, schreibt sie, hat zwei Enkelkinder. Ich möchte den Aktivistinnen meine große Wertschätzung und Dankbarkeit mitteilen. Ich war anfangs auch der Meinung, dass solche Aktionen sinnlos sind. Nachdem ich aber darüber nachgedacht habe und meine Rat- und Hilflosigkeit seit vielen Jahren wahrnehme, dass trotz aller Aktionen, trotz der Grünen in der Regierung, viel zu wenig passiert, um die Klimakatastrophe aufzuhalten, habe ich meine Haltung revidiert, schreibt uns hier Dagmar Jeckel. Und ich kann nur sagen, wenn ich so auf die E-Mails schaue, die uns erreichen, dann ist das mit ganz großer Mehrheit, sind das unterstützende E-Mails, was die Aktionen der letzten Generation angeht. Und das ist doch auch bemerkenswert, das festzustellen. Und am Telefon haben wir jetzt Wolfgang Selig aus Heidelberg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich verstehe die letzte Generation mit ihren Aktionen sehr, sehr gut. Schauen wir andere Konflikte an. Die Nofragetten in den USA, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, haben über Jahre versucht, mit Demonstrationen und vor allem mit Demonstrationen was zu erreichen. Erfolg hatten sie aber erst, als sie ihre Aktionen eskaliert haben und Sachbeschädigungen gemacht haben, also Fenster eingeworfen und so weiter. Und für mich ist es ein Endkampf des Kapitalismus, bedarf es von der Normalbevölkerung eigentlich eine Verschärfung der Mittel. Und im Endeffekt ist ja niemand etwas passiert. Diese Frau, die da gestorben ist, das ist noch gar nicht klar, ob die durch die Aktionen von der letzten Generation im Endeffekt zu Tode kam. Da wird von den Medien was hochgehypt. Man darf nicht vergessen, zum Beispiel die ganzen Printmedien, die gehören insgesamt nur 5 Aktiengesellschaften. Also da ist es auch in der verbalen Auseinandersetzung ein Kampf gegen die Großkonzerne.
Wolfgang Selig. Ich muss da mal einhaken, weil uns ein kleines bisschen die Zeit davonläuft und ich unsere Gesprächspartner ganz unbedingt auch noch in aller Ruhe verabschieden möchte. Wir gehen schon so ein bisschen auf die 11 Uhr Nachrichten zu. Ich möchte Ihnen herzlich danken für den Anruf. Ich wollte unbedingt noch Sie zu Wort kommen lassen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und viele Grüße nach Heidelberg. Und wir haben es jetzt schon gehört, Eskalation war so ein bisschen das Stichwort. Herr Selig hat das da erwähnt, Eskalation, ich weiß nicht, wohin das noch gehen kann, diese Art von Protesten. Ganz zum Schluss, Emi van Baalen, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Irgendeine Entwicklung muss es ja geben. Irgendwann nutzt sich ja auch, ich sag mal, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ab. Also was wünschen Sie sich, wohin wird sich die letzte Generation entwickeln?
Also ich glaube, dass wir weiterhin kreativ bleiben müssen, dass es natürlich weitere Aktionsformen ausgeschöpft werden müssen, die eben gewaltfrei sind und trotzdem Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Und letztendlich hoffe ich einfach, dass wir es schaffen, genug Menschen zu mobilisieren, um auf der Straße zu bleiben, so lange bis geltendes Recht umgesetzt wird und bis wir eben nicht mehr, in eine unheilvolle Zukunft rasen. Und das ist mein allergrößter Wunsch für uns alle hier als Gesellschaft.
Emi van Baalen, eine der Sprecherinnen der letzten Generation hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Danke.
Knut Kortzen, wie sieht's bei Ihnen aus? Was erwarten Sie in den nächsten Wochen und Monaten, was die Entwicklung angeht bei der letzten Generation, bei diesen Protestformen?
Ich bin kein Prophet, aber ich muss an einen Satz von Kevin Kühnert denken aus diesem Jahr. Kevin Kühnert hat gesagt, wenn das Pferd tot ist, dann ist es Zeit abzusteigen. Und ich glaube, dieser Satz gilt auch für apokalyptische Reiter, wie sie bei der letzten Generation unterwegs sind. Man kann diese Endzeitbeschwörung auch nicht ewig aufrechterhalten. Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, tatsächlich das anzugehen, was Max Weber das Bohren dicker Bretter genannt hat, und sich aus der bequemen aktivistischen Haltung, die ich tatsächlich auch für etwas bequem halte, scheinaktivistisch, zu verabschieden und direkt die Leute zu adressieren, die die Volksvertreter im Parlament sind und die unter Druck zu setzen.
Das sagt der Autor Knut Kortzen auch zu Gast in unserer Sendung. Ich danke Ihnen sehr, auch für Ihre Zeit. Und das Gespräch hören Sie natürlich auch jederzeit unter deutschlandfunkkultur.de oder auch natürlich überall, wo es Podcasts gibt.